Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel am Mittwoch zu oben mit diesen Themen. Nicht jede Form von Wahlwerbung ist erlaubt. Im Fall von Christian Mies im Baselbiet muss der mit einer Anzeige rechnen. Nicht jede Form von Gemeindeberichterstattung kommt gut an. Zum Beispiel die von der Basler Zeitung über das Riechen am Oostal. Und unsere Tandemgast ist heute der Manuel Batge, Chefarzt für Infektionskrankheiten am Basel Unispital und Vizepräsident von der Europäischen AIDS-Gesellschaft. Manuel Batge, wer erkrankt heutzutage an AIDS?
Prinzipiell kann jeder Mensch erkranken, der sich in eine Risikosituation gibt, das heisst ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, mit einer Person, wo der HIV-Status nicht klar ist. Wir wissen aber, dass europaweit verschiedene Gruppen überproportional vertreten sind, zum Beispiel in Osteuropa drogenabhängig, weil es keine sauberen Spritzen gibt.
Mehr zum Manuel Batge und dem Thema und auch anderen im zweiten Teil von der Sendung. Das Wetter morgen ist es der Tag durch noch schön, so besetzt den Regen ein. Am Mikrofon Peter Bollack. Über den Wahlplakat-Dschungel im Baselbiet ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Allerdings geht es hier um Wahlwerbung, die allmend in der Vertikale nutzt. Daneben gibt es aber auch Werbung, die allmend horizontal nutzt. Das heisst, als Plakat und Wahlslogans direkt auf Trottoir und Strassen platziert werden. Als das Gesetz nicht überall erlaubt, muss jetzt der Baselbieter SVP-Nationalrat Christian Miesch erfahren. Er hat seinen Namen nämlich auf die Strasse sprayen lassen. Statt Werbung bringt man die Aktion jetzt eine Anzeige und eine saftige Busse. Michael Müller.
Hopp Miesch vor dem Autotunnel zu Grellingen, Hopp Miesch bei der Umfahrung Sissach, Hopp Miesch bei der Ausfahrt Altmärz-Liestel. In einer Nacht- und Nebelaktion hat der SVP-Nationalrat Christian Miesch vom Sonntag auf der Montag seinen Namen auf diverse Baselbieter Strassen sprayen lassen, in der Hoffnung, so noch ein paar Stimmen mehr zu gewinnen. Und er steht auch zu dieser Aktion.
Das haben zwei liebe Kollegen von mir gemacht, die mich zurückerinnert haben vor 8 Jahren. Und dort ist das ohne Probleme über die Bühne gegangen. Und ich fand, doch, das ist eine glatte Idee. Warum nicht?
Der Christian Miesch macht die Aktion also nicht zum ersten Mal. Schon im Wahlkampf vor 8 Jahren hat er zu dem ungewöhnlichen Mittel gegriffen, wo er sich bei Velostrassenrennen wie der Tour de Suisse oder der Tour de France abgeschaut hat. Dotzmal ist er für das noch ohne Strafe davon gekommen. Dasmal sieht es aber anders aus. Schon am Montag hat das Baselbieter Tiefbauamt bei der Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Laut Abklärungen von der Polizei liegt sogar ein Offizialdelikt vor, muss also sowieso untersucht werden. Der Dieter Leutwiler, Mediensprecher von der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion.
Das Strassenverkehrsgesetz sagt klar, dass nur Signale und Markierungen auf der Strasse dürfen angebracht werden, die der Bund vorschreibt. Und nur die zuständigen Behörden dürfen das machen. Im Artikel 98 heisst es dann, wer ohne behördliche Ermächtigung eine Markierung anbringt, wird mit Busse bestraft.
Der Christian Miesch muss also schon mal mit einer saftigen Busse rechnen. Das ist aber noch nicht alles, was auf ihn zukommt. Der Dieter Leutwiler.
Was ich noch sagen kann, ist, dass wir die Markierungen mit grossem Aufwand jetzt übermalt haben, weil die haben sich nicht entfernen mit Wasser, auch mit Hochdruck nicht. Und für diese Arbeiten werden wir Herrn Miesch Rechnung stellen.
Christian Miesch flattert also neben der Busse bald auch noch eine Rechnung in den Briefkasten, die gemäss Angaben vom Baselbieter Tiefbauamt in der Höhe von einem 4-stelligen Betrag liegen soll. Bleibt noch die Frage, ob man mit der Ankündigung von einer Strafanzeige und einem Verfahren gegen den Politiker nicht erst den Medienrummel produziert und damit indirekt Werbung für die Person macht. Für den Dieter Leutwiler ist das kein Argument.
Wir haben uns das auch überlegt, aber wenn man nichts macht, dann lässt man das laufen und dann hat jeder andere ja das Recht, das auch zu machen. Und das geht doch nicht. Sonst haben wir am Schluss die ganze Strasse voll gemalt. Und wir haben gefunden, wir müssen das in Kauf nehmen, aber wir müssen von Anfang an klar sagen, dass wir das nicht tolerieren.
Sagt der Dieter Leutwiler, Mediensprecher von der Baselbieter Baudirektion. Dort wird man so Guerilla-Aktionen im Wahlkampf also nicht mehr tolerieren. Anders geht man im Nachbarkanton Basel-Stadt mit diesem Problem um. Auch hier hat es so eine Aktion gegeben, die sich buchstäblich auf der Allmend breit macht. Hans-Rudi Schär.
Auch zu Basel ist man in diesen Tagen auf Wahlwerbung gestossen, die nicht an den offiziellen Plakatwänden klebt, sondern auf dem Trottoir. Es sind auch keine Plakate, sondern Foto von Gulli-Deckel in Originalgrösse. Daneben ein Foto vom offenen Gulli mit einem Kandidat drin, der sagt, er möchte frei sein.
Wir wollten zeigen, dass mir von immer mehr Verboten zudeckelt wird. Und darum haben wir gedacht, wir nehmen die Gullideckel-Aktion, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Partei sind, die schon seit Jahren gegen immer mehr Verbote kämpfen.
Sagt der Luca Urgese, Präsident der jungen FDP, der für die Aktion zeichnet. An 10 ausgewählten Orten hat die Partei in einer Nacht- und Nebelaktion die Klebefolie platziert. Zum Beispiel am Bahnhof, vor dem Rathaus, vor der Post. Allerdings, gerade ein Blickfang scheint das Ganze nicht zu sein. Etwa 9 von 10 Leuten laufen daran vorbei oder sogar drüber, ohne es überhaupt nur zu sehen. Ein paar werfen im Vorbeigehen einen kurzen Blick drauf. Ausnahmsweise schaut jemand genauer hin oder verlangsamt den Schritt.
Nein, ich habe mich jetzt gar nicht geachtet. Ich habe mich gerade unterhalten mit dem Kollegen.
Ich habe mich gar nicht geachtet. Also ich habe mich zwar aufs geachtet, aber ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, was es ist.
Also mir ist es auf jeden Fall jetzt gerade aufgefallen, ja.
Ich laufe jeden Tag halt da durch und wenn mal etwas am Boden ist, dann schaut man schnell drauf. Ich habe einfach schnell am Boden geschaut. Ich habe gesehen, dass ein Dohlendeckel dort ist, aber was es ist, habe ich nicht gesehen.
Immerhin, auf den zweiten Blick kommen dann die Leute von selber drauf, um was es geht.
Es geht um die Wahlen.
Ich schaue es dann nochmal an. Ich nehme an, es ist eine neue Gruppierung.
Jetzt, wenn ich es nochmal anschaue, würde ich sagen, es ist ein Wahlplakat.
Genau. Nur ist nicht vorgesehen, dass man die noch jemand anders anklebt als gegen Bezahlung auf die offiziellen Plakatwände.
Wir bewegen uns da möglicherweise in einer bisschen Grauzone.
Weiss der Luca Urgese. Und wahrscheinlich weiss er auch, dass die Grauzone ziemlich dunkel, ja, eigentlich rabenschwarz ist. Der Informationsbeauftragte vom Basler Baudepartement, der Marc Keller.
Es ist grundsätzlich verboten, Sachen aufs Foto zu kleben. Und wenn wir wissen, wer es ist, dann tun wir die auch büssen.
Jetzt braucht es ja, weiss Gott, kein Sherlock Holmes, um diesen Fall zu lösen. Die Autoren haben sozusagen eine kollektive Unterschrift als Partei hinterlassen, dazu eine individuelle Fotos. Statt Scharfsinn braucht es dafür Fingerspitzengefühl.
Es ist natürlich ein bisschen heikel und die, die es gemacht haben, rechnen natürlich damit, dass es heikel ist. Weil wenn man eine politische Partei büssen dient, dann entfacht man natürlich genau den Wirbel, den sie sich gewünscht haben und machen Werbung für sie.
Eine Zwickmühle, sagt der Marc Keller, wo die Behörden auch bei anderen Gelegenheiten drinstecken. Zum Beispiel, wenn wieder mal nach einem Zofingerkonzert die Verkehrsschilder in der Innenstadt überklebt sind.
Es gibt die Bereiche, wo, wenn man es streng nimmt, man müsste einschreiten und konsequent etwas dagegen machen. Aber auf der anderen Seite halt, dass Sachen sind, wo man besser beraten ist, dass man es toleriert, als dass man einen Aufstand macht wegen etwas, was jetzt unterm Strich auch nicht so ein Wahnsinnsdrama ist.
Kein Drama findet auch der Luca Urgese.
Das schadet jetzt wirklich niemandem. In einem Wahlkampf muss man das vielleicht auch tolerieren können. Und von dem her sehe ich da überhaupt kein Problem.
Und auch der Passant, der vor der Post so einen Kleber angetroffen hat, findet...
Das ist mal etwas anderes. Ich denke schon, dass das etwas bringt, ja?
Auch wenn er gar nicht gemerkt hat, über was er hier drüber gestolpert ist.
Und so die Schau. Unser Tandemgast ist der Manuel Badge. Manuel Badge, so ein aufgemolter Christian Miesch auf der Strasse, Sie sind ja auch Arzt. Lenkt das der Autofahrer ab?
Ich bin von das zwar nicht Spezialist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Aufmerksamkeit reduziert ist. Ich frage mich ein bisschen, ob mehr bei Gegner oder Befürworter von diesem Politiker. Und es ist halt doch ein bisschen speziell, sich auf die Strasse malen zu lassen. Also es ist sicher kein gutes Beispiel, wenn wir an Graffiti denken, an Fußballkavalanten, aber trotzdem, man sollte dem vielleicht auch mit Gelassenheit begegnen.
Also es geht nicht in Richtung Fußballkavalanten oder höchstens am Rand?
Höchstens ganz, ganz am Rand. Und wie gesagt, vielleicht sollte man gelassen reagieren und das vorbeilassen.
Und jetzt zu den Meldungen mit dem Patrick Künzli.
Der Basler Spitzenkoch Friedrich Zemanek ist tot. Er ist am Montag zu oben unter umgelähten Umständen ums Leben gekommen. Am gleichen Tag ist bekannt worden, dass Friedrich Zemanek sein Restaurant Mattis zu Basel mit 14 Punkten in Gastro-Vierer Gomio aufgenommen worden ist. Laut Zeitungsbericht hat er mehr Punkte erwartet und sei masslos enttäuscht gewesen. Der Friedrich Zemanek war in der Kochszene sehr bekannt gewesen. Unter anderem war er Captain von der Schweizer Kochnationalmannschaft. Er ist 51 Jahre alt geworden. Jetzt ist es definitiv. Der Winterzauber ist Konkurs. Die Veranstalterfirma vom Gastrounternehmen Harald Süss hat letzte Weihnachten den ersten Winterzauber auf dem Messeplatz durchgeführt. Die Firma kann jetzt Rechnungen von rund 1,6 Millionen Franken nicht mehr zahlen. Das Konkursgericht Basel-Stadt hat schon am 29. August das Konkursverfahren eröffnet. Der Winterzauber hat ein Weihnachtsmarkt mit Konzert kombiniert. Der Start sei aber schwierig gewesen wegen einem Einspruch von der Messe Basel und es seien auch weniger Besucher gekommen als erhofft, teilt die Veranstalterfirma mit. Die Schweizer Konzertagentur Free and Virgin ist pleite. Schuld an der Pleite ist das Hardrock-Musikfestival Sonisphere, wo Free and Virgin in diesem Sommer in der Basel St. Jakobshalle durchgeführt hat. An das Festival sind 21'000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Die Veranstalter haben aber mit der doppelten Zahl gerechnet. Die St. Jakobshalle selber verliert kein Geld wegen der Pleite von Free and Virgin. Die Konzertagentur hat alle Rechnungen beglichen, sagt der Geschäftsführer von der St. Jakobshalle, der Michel Loris Melikow.
Jetzt hat die Riechamer Gemeinderäte verjagt und sie sind beim Chefredakteur der Basel-Zeitung Markus Somm vorstellig geworden. Das wegen der Berichterstattung über die letzte Einwohnerrotsitzung, was ums Moostal gegangen ist. In diesem Bericht hat es bewusst falsche Aussagen gehabt und das grenzt sie an Rufschädigung, findet die Riechamer Gemeinderäte Thomas Gamper.
Es ist in den letzten Tagen zu einem regelrechten Ping-Pong zwischen Riechen und der Batz mit Berichterstattung, Gegenmeinung und Reaktion auf die Gegenmeinung. Das hin und her wollen sie aber nicht weiterführen, sagt der Riechener Gemeindepräsident Willi Fischer.
Wir haben jetzt einmal mehr direkten Kontakt zum Chefredakteur gesucht und die ihm in einem Brief die ganze Sache darlegen und erwarten, dass wir mit dem Chefredakteur darüber ins Gespräch kommen.
Es ist nicht zum ersten Mal, als Riechen bei der Batz interveniert, weil man nicht einverstanden ist mit der Berichterstattung über die Gemeinde. Dabei geht es immer um den gleichen Journalist, der selber auch zu Riechen wohnt. In seinem Bericht über die Moostal-Debatte hat es nicht nur persönliche Wertungen gehabt, einiges sei eindeutig falsch gewesen, sagt der Gemeinderat. Beispielsweise hat die Batz einen Plan vom Moostal veröffentlicht, der nicht der aktuellen Situation entspräche. Zu Riechen selber kommt die Anti-Batz-Haltung vom Gemeinderat aber nicht überall gut an. Die SVP beispielsweise wirft der Exekutive vor, sie würde die Pressefreiheit angreifen und an der journalistischen Unabhängigkeit rütteln. Die SVP ist aber nicht im Riechener Gemeinderat vertreten. Der hält an seiner Meinung fest, er will sich die in seinen Augen nachteilige Berichterstattung über Riechen nicht mehr gefallen. Drum jetzt also die Intervention beim Batz-Chefredakteur. Im Brief an Markus Somm heisst es unter anderem,
dass diese Art von Berichterstattung und von dem genannten Journalist so wir nicht können akzeptieren, weil das ist rufschädigend für unser Dorf, für Riechen. Es ist ein Affront, wenn Politiker in Pfanne gehauen werden, so global, und dass wir einfach auch kein Vertrauen mehr haben, deswegen in das Presseerzeugnis Batz.
Man hört's, der Haussegen zwischen Riechen und der Batz hängt ziemlich schräg. Sind's bis jetzt vor allem Privatpersonen und Parteien gsi, die sich am Stil von der Batz stossen? Geht jetzt also zum ersten Mal eine Gemeindebehörde auf Konfrontationskurs mit der Zeitung?
Thomas Campo. Gleich 16 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Wir sind bei unserem heutigen Tandemgast. Es ist der Manuel Badge. Er ist Chefarzt für Infektionskrankheiten am Unispital Basel und Vizepräsident von der Europäischen AIDS-Gesellschaft. Sie haben also quasi zwei Hüte, ja noch mehr, aber mal zwei. Und wir probieren über beide zu reden. Wir reden zuerst über die AIDS-Forschung. Was genau ist AIDS-Forschung? Wenn man sagt, Sie sind in der AIDS-Forschung tätig, was ist das?
Ich selber bin in der klinischen AIDS-Forschung tätig, das heisst die Forschung, die probiert, zum Beispiel Therapien zu verbessern für Patienten. Ein grosses Thema im Moment ist, wie können wir durch Therapien selber die Übertragung auf andere Menschen reduzieren. Das ist ein ganz grosses Thema im Moment in der klinischen Forschung. Weiterhin gibt es natürlich Gebiete, wo wir mit Grundlagenforschern zusammenarbeiten, wo wir schauen, wie sich Abwehrsystem erholt, wenn man mit den Therapien anfängt. Und wir wissen, dass die Therapien sehr, sehr gut wirken. Und die Frage ist, wie lange wirken die so gut? Zum Beispiel ist auch die Abwehr gegen Krebs gesichert auf lange Jahre. Das sind Themen, weil jetzt HIV-infizierte Menschen viel, viel älter werden und ganz neue Themen aufkommen.
Das ist jetzt so ein bisschen das Wissenschaftliche eigentlich, kann man sagen. Sie sind aber auch in der AIDS-Prävention tätig. Sie haben, glaube ich, eine AIDS-Sprechstunde auch, nennt sich das. Wie ist denn die Seite abgedeckt von Ihnen? Oder von?
In der AIDS-Prävention, strikt gesehen, dort, wo die Leute kommen, die gesund sind und einen Test machen, da sind wir in dem Sinn tätig, dass wir immer wieder in medizinischen Situationen auch schauen, dass der Test durchgeführt wird. Das heisst, wir informieren Patienten, dass ein Test nötig ist, dass man durchführt, auch in Routinesituationen. Zum Beispiel haben wir in einer Kommission beiträgt, dass man bei schwangeren Frauen den Test als Routinetest durchführt, damit man Frauen kann denen therapieren, die HIV-infiziert ist, zum Beispiel um zu verhindern, dass eine Infektion aufs Neugeborene übertragen wird. Das heisst Prävention, da gibt es andere Gruppen, die tätig sind. Ich selber bin in einem medizinischen Setting tätig, um zu schauen, ob die Krankheit in Frage kommt.
Wie viele Leute am Unispital Basel beschäftigen sich mit dem Thema AIDS?
Mit dem Thema AIDS, also in unserer Klinik, sind das sicher ungefähr 15 Leute, aber es sollte sich eigentlich jeder damit beschäftigen, jeden Arzt, jede Pflegende, und überlegen, ist ein Test nötig, ist ein Test sinnvoll, und wir müssen den Mut haben heute auch, das ganz einfach zu fragen, dass es dazugehört zu den Tests, und die meisten Leute, die wir das fragen, nehmen das als ganz selbstverständlich an, dass der Test dazugehört, wie ein Röntgenbild oder ein anderer Test, um sicher zu sein, dass jemand keine Infektion hat.
Sie sind, Sie forschen schon in lange Jahren, man kann sagen, Sie sind 51, also das ist schon gut zurück. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich doch mit dem schwierigen Thema AIDS auseinanderzusetzen?
Das ist Mitte, Ende der 80er Jahre gewesen, und das war ein ganz grosses medizinisches Thema gewesen. Es war eine neue weltweite Infektion gewesen, die wirklich beeindruckend war. Es war auch eine soziale Problematik auf dem Platzspitz. Und das hat eine sehr Faszination ausgeübt, natürlich, eine medizinische. Und es war ganz eindrücklich gewesen, auch, dort können dabei sein, probieren, dort den HIV-Infizierten zu helfen, was sehr, sehr schwierig war.
Sie haben in einem Interview gesagt, eigentlich, wenn wir das anschauen, von den Jahren, von den 80er, was Sie schauen, bis heute, wo ja die Krankheit nicht besiegt ist, aber wo sie doch, ich sage jetzt mal, unter Kontrolle gehalten ist, das sei eine medizinische Erfolgsgeschichte. Ist das nicht ein bisschen zynisch? Also jemand, der AIDS krank ist, oder?
Als Arzt muss man wirklich vorsichtig sein mit Aussagen, weil viele kommen ja immer noch zu spät, wissen es nicht und sind dann im AIDS-Stadium und haben vielleicht eine schlechtere Lebensaussicht. Trotzdem haben die Leute jetzt fast normale Lebenserwartung. Das ist unvorstellbar. Also ein 20-Jähriger, der sich heute infiziert, der gut betreut wird, kann 60, 70, 80 Jahre alt werden. Und viele Patienten sagen uns auch, sie haben können wieder ein neues Leben anfangen.
Aber eigentlich, man hält die Krankheit unter Kontrolle, aber das Wundermittel, wo man die Krankheit kann besiegen kann, es gibt viele Krankheiten, die man nicht kann besiegen kann, das hat man noch nicht gefunden. Forscht man da dran weiter oder beschränkt man sich wirklich darauf, das einzudämmen?
Das Eindämmen ist schon ein riesiger Schritt, aber es ist richtig, es ist noch keine Heilung. Zum ersten Mal hat auch das amerikanische National Institutes of Health, das ist quasi das Forschungsgremium, wieder ein ganz grosses Programm gestartet, Heilung und HIV. Es gibt neue sogenannte molekulare Methoden, das heisst wirklich an den kleinsten Einheiten von der Zelle, wo man kann Mechanismen ausnutzen kann, um die Vermehrung vom Virus zu stoppen. Aber man ist noch lange nicht so weit, das dürfte 5 bis 10 Jahre gehen. Aber mit neuen Technologien ist es nicht mehr unvorstellbar geworden. Das ist vor 15 Jahren fast unvorstellbar gewesen, Heilung. Aber das ist jetzt wieder in den Bereich von der Vorstellbarkeit gerückt.
Aber der 20-Jährige, den Sie erwähnt haben, der vielleicht spät merkt, kann damit rechnen, dass er überlebt? Oder gibt es auch da Fälle, wo man sagt, das ist so spät, hat man da eingegriffen, da kann man nicht mehr machen?
In westlichen Ländern, wo wir Intensivstationen haben, wo Leute auch im AIDS-Stadium kommen, mit wirklich sehr, sehr schweren Krankheiten, ist die Sterblichkeit in der Phase immer noch 10%, wenn jemand zu spät kommt. Wenn er die akute Phase überlebt, ist aber die Langzeitaussicht sehr, sehr gut. Das heisst, es ist sehr wichtig, dass jemand, der HIV infiziert ist, auch rechtzeitig diagnostiziert wird, weil wir wollen ja Therapie anfangen, bevor die Krankheit ausbricht. Das ist ganz entscheidend, das gelingt uns auch sehr häufig, aber ist richtig, in 20% kommen die Leute wirklich viel zu spät, und am meisten ist der Grund, sie haben es gar nicht gewusst, dass sie HIV infiziert sind.
Das sind dann wieder die Risikogruppen, die irgendwie nicht wissen eigentlich, dass sie da ein Risiko eingegangen sind. Das ist das, was Sie am Anfang der Sendung gesagt haben. Gibt es eigentlich Zahlen für Basel und für die Schweiz von HIV? Gehen wir vielleicht noch schnell das klären. Was ist der Unterschied zwischen AIDS und HIV? Das müssen Sie vielleicht noch schnell erklären.
HIV ist die Krankheit, die durch das Virus, das humane Immundefizienzvirus, verursacht wird, also die Abwehrschwäche verursacht. Und AIDS ist dann nach wenigen Jahren oder vielen Jahren der Ausbruch von der eigentlichen Krankheit, wo das Abwehrsystem wirklich kaputt ist und wo dann andere Krankheiten und auch Krebs auftreten kann. Das ist der Unterschied. HIV-infiziert, da sind viele Leute noch beschwerdefrei und darum wollen wir eben dort eingreifen mit den Therapien.
Jetzt eben zu den Zahlen. Gibt es Zahlen für Basel und für die Schweiz?
Wir betreuen ungefähr 700 Patienten in Basel an unserer Sprechstunde. Wir gehen davon aus, dass in der Schweiz ca. 13.000 bis 17.000 HIV-infizierte Menschen leben. Wir wissen sicher, dass wir an den Universitätsspitälern und grossen Kantonsspitälern in etwa 10.000 Menschen medizinisch betreuen.
Das sagt unser heutiger Tandemgast, der Manuel Badge, er ist Chefarzt am Basel-Unispital und AIDS-Forscher. Manuel Badge, haben Sie selber eigentlich Angst vor AIDS?
Ganz, ganz am Anfang in den 80er Jahren, wo es noch nicht ganz klar ist, dass das Virus wirklich nur sexuell übertragen wird, durch Spritzendusch und bei Medizinalpersonal ganz früher auch durch Stichverletzungen, dort ist tatsächlich eine gewisse, ich sage jetzt, Unsicherheit da gewesen. Die ist jetzt nicht mehr da, aber ich habe die Kampagne sehr gut gefunden von Sportlern, von Politikern, die gesagt haben, wie wäre es, wenn man HIV infiziert wäre. Wäre man da brandmarkt oder eben hoffentlich nicht. Und ich glaube, das tut sich jeder, der in diesem Gebiet so lange tätig ist, irgendwie überlegen, wie wäre das eigentlich für mich. Das ist auch eine Brücke zu den Patienten, ein Fenster, das ich einem Patienten aufmache in der Welt. Und da überlegt man sich, die begleitet man ja, die Patienten, und da überlegt man sich doch auch mal, wie wäre das eigentlich, wenn ich das hätte.
Brücke zu den Patienten, ist das auch vorgekommen, ihre Kinder sind erwachsen, aber hat man am Familientisch auch einmal über jetzt einen ganz krassen Fall geredet oder ist das etwas, was sie bei der Haustüre aussen vorlösen und nicht mit reinnehmen?
Einzelne Patienten tue ich natürlich nicht besprechen, aber die Thematik tut einem manchmal sehr belasten, auch Situation in Subsahara-Afrika, aber auch die vielen jungen Menschen aus Verständnis von Drogenabhängigen. Das ist eine Welt, die sehr eindrücklich ist, wo man sieht, es ist viel Leid da gewesen, nicht immer, aber häufig auch in der Jugend. Und wenn man dort nicht irgendwo Tragik erfasst von Patienten, dann denke ich, ist es auch schwierig, Patienten wirklich mit einer positiven Emotion zu betreuen. Und sicher hat man so Aspekte daheim besprochen. Auch gerade am Anfang die Belastungssituation und häufig ist aus dem weiteren Umfeld ja auch irgendwie die Meinung an einen angetragen worden, dass das ein ganz, ganz spezielles Feld ist, wo man jetzt tätig ist.
Ich würde noch eine Sache kurz über das Thema AIDS besprechen. Das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt und das hat mich doch ziemlich schockiert. Sie haben gesagt, AIDS ist heutzutage in Osteuropa ein grösseres Problem als in Afrika. Können Sie das kurz erklären?
Das ist richtig, leider richtig, weil in Osteuropa, Rumänien, Ukraine, Russland sich pro Jahr 130.000 Menschen neu anstecken, pro Jahr, und Behandlungsketten einfach katastrophal sind, die Information auch. Und gerade mit der Europäischen AIDS-Gesellschaft sind wir dran, die Situation zu verbessern. Aus dem Grund findet jetzt der diesjährige AIDS-Kongress auch in Belgrad statt. Wir begeben uns wirklich an Ort, um auch mit den Betreuern, pflegenden Ärzten dort in Kontakt zu treten und ihnen zu helfen, die Situation zu verbessern. Letztlich braucht es aber, das ist ganz wichtig, auch Politiker dazu, Beispiel Spritzendusch, wo eben ermöglichen, dass diese Infektion nicht weiter dort übertragen wird.
Jetzt würde ich gerne, wie am Anfang angekündigt, eben auch über das Thema Spitalhygiene, wo Sie auch sehr drin sind, noch kurz reden mit Ihnen. Ich habe gelesen, dass in der Schweiz sich 60.000 Leute anstecken, nachdem sie in einem Spital gewesen sind. Das tut mir eine riesige Zahl. Wie kann das sein?
Die Zahl, die muss man kommentieren. Ein guter Teil der Patienten kriegt einfach im Spital eine Infektion und es ist nicht verhinderbar. Ich gebe ein Beispiel, ein Leukämie-Patient, der keine Abwehrzellen hat, der mehrere Wochen im Spital hat, der wird quasi von innen infiziert durch seine Darmkeime. Man hat sehr viele Milliarden von diesen Darmkeimen und das ist nicht verhinderbar. Es gibt auch andere Situationen und dann gibt es Fälle natürlich, wo man sich wirklich infiziert, zum Beispiel Ableitungen, die im Körper drin sind. Aber man muss sehen, jede Störung von einer Barriere, und wir haben viele Barrieren, die aufgemacht werden in einem Spital, bei Operationen, Leitungen, die gelegt werden, durch Katheter, ist natürlich eine Eintrittspforte. Und ein ganz grosser Teil ist eben nicht durch Nachlässigkeit von Pflegenden oder Ärzten, sondern ist eigentlich naturgemäß gegeben und nicht verhinderbar.
die Nachlässigkeit vom Spitalpersonal, die da angesprochen wird, ich erinnere mich an etliche Berichte aus Deutschland, wird das von den Medien jetzt ein bisschen aufgespielt, wenn sie sagen, das sei nicht der Hauptgrund, sondern die Sachen, die sie jetzt gerade geschildert haben, ist das, kann man sich an dem halt besser heben?
Ich denke, das ist für die Medien viel attraktiver, aber Patienten selber sprechen uns sehr wenig auf das an, weil sie wissen, dass sehr, sehr super geschafft wird, vor allem in Schweizer Spitälern. Ich würde auch sagen, dass gerade in Basel eine sehr gute Situation vorhanden ist. Der Leiter von der Spitalhygiene, der Professor Wittmer, mit dem Team schaut, dass dort alle Vorsichtsmaßnahmen vorhanden sind. Wir haben gerade in der Nordwestschweiz wegen dem eine sehr tiefe Rote an resistenten Bakterien. Ein springender Punkt ist eben auch, dass man wenig Antibiotika gesamthaft braucht, damit nicht gefährliche Keime, die resistent sind, auftreten.
Sie sagen, in der Nordwestschweiz sind wir tief in den Zahlen relativ. Das heisst aber, man kennt die Zahlen. Gibt es denn auch sogenannte schwarze Listen? Also weiss man auch Spitäler, wo man sicher nicht an die Öffentlichkeit tut, wo es eben nicht so ist mit der Spitalhygiene?
Es gibt offizielle Zahlen von Resistenzsituationen in der Schweiz, sogar auf einer offiziellen Homepage. Also das wird wirklich nicht versteckt, wie viel Keim gibt es wo. Und das ist nicht die Spitalsituation, die angeschaut wird, sondern die resistenten Keime. Es ist so, wir sind in einer privilegierten Situation gesamthaft in der Schweiz. Wenn wir an Indien denken, an Südraum von Europa, Italien, Griechenland, Türkei, dann haben wir dort wirklich viel die schlimmere Situationen. Wir haben häufig übrigens Patienten, die jetzt von Ferien zurückkommen und dann spezielle Infektionskrankheiten mit sich bringen, angesteckt worden sind, teilweise in Spitälern, aber teilweise eben auch nur schon, weil sie dort sehr lange umgereist sind.
Sie haben unseren heutigen Tandemgast gesehen, es ist der Manuel Batke, Chefarzt für Infektionskrankheiten am Unispital Basel und Vizepräsident von der Europäischen AIDS-Gesellschaft. Und mittlerweile ist es bereits 6:03 zu der Zusammenfassung von der Sendung mit dem Patrick Künzli.
Auf der Baselbieter SVP-Nationalrat Christian Miesch kommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und eine saftige Busse wegen Verstoß gegen das Strassenverkehrsgesetz zu. Er hat am Wochenende seinen Namen auf diverse Baselbieter Strassen sprayen lassen. Das Baselbieter Tiefbauamt hat die Graffiti in der Zwischenzeit wieder übermalt. Der Basler Spitzenkoch Friedrich Zemanek ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Der Friedrich Zemanek hat im Restaurant Mattis geschafft und ist auch Captain von der Schweizer Kochnationalmannschaft gewesen. Die Umstände von seinem Tod sind nicht bekannt.
Und jetzt weiss der Felix Blumer von SF Meteo mehr über das Wetter.
Heute Abend ist es trotz ein paar Wolkenfelder mindestens zeitweise sonnig. In der Nacht lösen sich dann die Wolken meistens auf und vor allem im Lauf und im Leimetal bilden sich wieder ein paar Nebelfelder. Am Vormittag ist es abgesehen von diesen Nebelfeldern meistens sonnig. Nebelfelder lösen sich aber bald auf. Allerdings ziehen dann bereits vom Mittag an von der Vogesen her immer dichtere Wolken auf und am Abend fällt in der Nordwestschweiz erster Regen, in der Nacht auf den Freitag wird es dann verbreitet nass. Morgen Morgen zeigt das Thermometer am Rhein entlang etwa 11 Grad, am Nachmittag erwarten wir am Dreiländereck nochmal etwa 21 Grad. Im Verlauf des Tages frisst der Westwind generell immer mehr auf, das vor allem auf der Jurahöhe. Am Freitag ist es wechselhaft, nass und windig.
So viel Regionaljournal Basel für heute. Auch Montsoben fahren wir wieder Tandem. Gast bei Martin Jordan ist dann Trix Jägin, Präsidentin vom Western Club Longhorn Zölsten. Sie erklärt unter anderem, was es mit dem sogenannten Hufeiseln auf sich hat. Unsere nächste Sendung aber wie gewohnt morgen Morgen gerade erstmal nach 6:30. Mein Name Peter Bollack.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.